sein ist in dir. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Frieden, den wir in dir finden dürfen, dass du unser Heil bist, unser Herr, dass wir dich erkennen durften und auf diesem Weg sind, dich immer besser kennenzulernen. Und Herr Jesus, ich bitte darum, dass du uns auch an diesem Morgen segnest, in dieser Zeit miteinander, durch die Lieder, durch die Predigt jetzt, Herr Jesus, dass wir in dir beständig bleiben und darin zunehmen, dir zu vertrauen, dir nachzufolgen. Dazu segne uns. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmt wieder Platz. Schön, dass ihr da seid und wir heute gemeinsam mit der Epheser-Reihe starten können. In 70 Tagen durch den Epheserbrief. Andere schaffen das in 80 Tagen um die Welt. Aber ich würde sagen, da sind wir besser dran, wenn wir mit unterwegs sind. Und ganz am Anfang will ich euch ein bisschen einladen, richtig mit hineinzukommen und diese Zeit wirklich zu nutzen, diese 11 Wochen, die wir da vor uns haben, um tief in das Wort Gottes einzudringen und es zu studieren und dadurch auch unser Leben verändern zu lassen. Das ist das Ziel dieser ganzen Aktion. Zu jedem Kapitel gibt es aus einem Abschnitt eines Kapitels eine Predigt sonntags, immer im 2-Wochen-Rhythmus, also heute und in 14 Tagen, so haben wir das geplant. Aber es gibt immer in einem Kapitel einen Abschnitt, über den ich nicht predige, und das ist dem System ein bisschen geschuldet, aber auch mit dem Ziel gesetzt, dass in den Hauskreisen sozusagen jetzt in dieser Woche über den Text, über den ich predige, gesprochen wird. Wer das möchte, ist kein Muss, jeder Hauskreis kann daran teilnehmen. Und die Woche drauf kommt sozusagen für die Hauskreise der Textabschnitt mit einem Gesprächsleitfaden, den ich euch dann per PDF zuschicke, den man auch hier sonntags mitnehmen kann, wie heute auch, um über den Abschnitt miteinander im Hauskreis sich auszutauschen, zu lesen, den zu studieren miteinander, über den ich nicht gepredigt habe. Also das ist das System. Ihr kommt also in den Kleingruppen, in den Hauskreisen durch den ganzen Epheserbrief durch und natürlich auch mit dem Tagebuch, zu dem komme ich noch gleich. Und wie gesagt, für diese kommende Woche zur Predigt heute liegt der Gesprächsleitfaden hinten aus, könnt ihr euch gerne mitnehmen, aber nur für Leute, die jetzt keinen Drucker zu Hause verfügbar haben, für die Hauskreise, die möchte ich bitten, es selbst zu machen, oder wenn die sagen, ich habe das auch nicht, dann wäre es wichtig, dass ich weiß, wie viele gebraucht werden oder wir, und dann legen wir entsprechend Stückzahlen bereit, aber es wäre ja doof, wir drucken da jede Woche 30, 40 Gesprächsleitfäden aus und schmeißen es am Ende weg, das wollen wir uns sparen, also wollen da nicht Kosten auf euch verschieben, sondern einfach nicht zu viel Papier generieren. Dann haben wir hinten an der Flipchart, an der Pinnwand, eine Möglichkeit, ein bisschen Reaktion zu geben. Das geht die ganze Zeit, die wird also diese 11 Wochen hier stehen, werden immer die Themen angepinnt. Vielleicht kann das noch jemand schöner schreiben mit einer besseren Handschrift. Ich habe das heute Morgen versucht, ich kann das auch nicht lesen, aber es ist für den heutigen Sonntag. Ja. Und ihr könnt heute, nächste Woche, wann immer die anderen Themen kommen dazu, das dranpinnen, was euch wichtig geworden ist in der Zeit, was ihr auch der Gemeinde so mitgeben wollt, ein paar kurze Stichworte, also ein bisschen Interaktion für uns gemeinsam, auch aufeinander zu hören, zu sehen, was haben wir so mitgenommen aus dieser Zeit, was ist uns wichtig geworden beim Studium. Also Hauskreise sind eingeladen für diese Zeit, das Angebot zu nutzen, wie gesagt, ist keine Pflicht. Aber in Sachen Hauskreise haben wir nicht so eine große Auswahl und vielleicht entstehen ja jetzt für diese Aktion neue Hauskreise, die sich dafür bilden und vielleicht auch in Zukunft noch länger zusammenbleiben, ist auch eine Option. Aber es wäre sehr schade, wie ich es gerade erklärt habe, weil die Hauskreise relevant sind, die Kleingruppen für unsere 70-Tage-Aktion, wenn nur die Hälfte der Gemeinde dort eingebunden wäre, dann kriegt man auch nur die Hälfte mit. Ja? Also die Newsletter schickt, diese Gesprächsleitfäden kriegt jeder über den Newsletter zugeschickt, von daher kann man es auch selbst lesen. Aber das ist der Gedanke dahinter und dazu möchte ich euch herzlich einladen, also eure Hauskreise weiter zu besuchen und mitzumachen, euch einem bestehenden Hauskreis anzuschließen, da könnt ihr mir schreiben oder den Ältesten und wir sagen euch, wo Hauskreise sind, was passen könnte, oder wir starten neue Hauskreise. Sven, kannst du ein bisschen leiser machen? Ich habe all so ein Feedback im Hintergrund, was mitläuft. Das wäre super, danke. Und wir hatten mal einen Hauskreis hier im CFZ donnerstags abends, der ist dann mangels Teilnahme eingeschlafen. Vielleicht würde der sich wieder beleben und da möchte ich euch auch einladen zu schreiben. Das kriegen wir relativ kurzfristig mit. Wenn genügend Leute zusammenkommen, dann könnten wir uns auch am Donnerstagabend um 19.30 Uhr hier im Haus treffen und mit einem CFZ-Hauskreis, also Christliches Familienzentrum hier, im Haus oben im ersten Stock sozusagen starten. Also für die, die keinen Hauskreis haben, sagen, das wäre vielleicht ein Angebot. Dann machen wir erstmal die 11 Wochen Und danach sehen wir weiter, ob wir weitermachen oder wie es dann funktioniert. Und dann gibt es für jeden am Ausgang ein persönliches Tagebuch für das persönliche Bibelstudium. Das ist ausgedruckt, kostet so ungefähr 5 Euro Druckkosten. Wer dafür was geben möchte, kann das gerne in die Spendenbox draußen reintun. Das kassieren wir also nicht ab. Jeder ist frei mitzunehmen und es hängt nicht am Geld. Da gilt die Devise, der eine muss mehr Hefte mitnehmen, weil er eine größere Familie hat. Und der andere hat dafür mehr Geld und kann mehr vergeben. Und am Ende wird sich das schon tragen. Da bin ich zuversichtlich. Und wir haben das so eingeteilt, dass wir für jeden Textabschnitt, der ja deutlich kleiner gewählt ist für diese ganze Zeit, dass wir für jeden Textabschnitt 2 Tage eingeplant haben, mit dem Ziel, ihn einmal zu lesen mit einer Bibelübersetzung, die dir vertraut ist, einer genaueren vielleicht, so wie Luther auch oder Elbefelder oder Schlachter 2000, und den zweiten Tag zu nutzen, ganz bewusst mal eine Bibelübertragung zu nehmen oder eine Übersetzung, die dir noch nicht so geläufig ist, und mal eine andere Übersetzung zu nehmen, um einen neuen Blick auf diesen Text zu bekommen, der an manchen Stellen uns sehr vertraut ist. Und die große Gefahr dabei ist, dass wir einfach so drüber lesen, sagen, ja, aber gar nicht wissen, worum es geht. Und also für meine Predigtvorbereitung, überhaupt für mein Bibelstudium selbst, ist die große Auswahl, die wir in Deutschland an Bibelübersetzungen haben, ein unglaublicher Reichtum und echt eine super Sache, um manchmal hinter Texte zu kommen, wo man sagt, was steht denn da? Und die Übertragung hilft uns, den Sinn besser zu erfassen und ist eine geniale Möglichkeit. Also 2 Tage für eine Textstelle, das ist der Gedanke. Die sind manchmal ein bisschen länger, aber meistens relativ kurz, um wirklich darüber nachzudenken, euch Zeit zu nehmen. Da müsst ihr nicht 2 Stunden am Tag drin studieren. Nehmt euch einfach die Zeit, aber so pro Tag. Und wenn es nur 5 Minuten sind, diesen Text zu lesen, es gibt Fragen, Impulse und Anregungen, euch zunehmend mehr in den Text mit hineinnehmen zu lassen. Für euch Notizen zu machen entlang dieses Heftes, deswegen ist es als Tagebuch konzipiert. Und da wir ja jetzt zur Allianz Gebetswoche auch das Thema Sabbat hatten und Ruhetag, ist es tatsächlich auch in dem Tagebuch vorgesehen, dass wir einen Ruhetag haben. Den kannst du legen, wann du willst, vielleicht Samstag oder Sonntag, wie es besser ist, so kommt man ganz gut mit. Und dadurch, dass wir das so ein bisschen verteilen, laden wir auch die wenig Bibelleser ein, die sagen, oh, Heiko, jeden Tag lesen, das schaffe ich gar nicht. Aber mit diesem 2-Tagessprung und dann nochmal einen Pausentag, vielleicht gelingt es auch dir, der du Mühe hast, so kontinuierlich Bibel zu lesen, doch reinzukommen und nicht zu schnell den Anschluss zu verlieren. Also ich lade euch herzlich ein, auf ganzer Bandbreite diesen Epheserbrief mit uns gemeinsam zu studieren und durchzugehen. Soweit mal die kurze Einführung für unsere Aktion am Anfang. Und wenn sich im Laufe dieser Zeit bei euch noch Ideen geben oder Fragen, wo ihr sagt, wie ist denn das gedacht, dann schreibt mir einfach, oder der Heike, wenn sie den Newsletter schreibt, wir beantworten euch gerne, nehmen gerne Impulse auf. Auch die Pinnwand da hinten ist ein Impuls, der letzten Sonntag kam und wir haben den schnell umgesetzt. Also da ist Entwicklungspotenzial. Es muss nicht so bleiben, wie es geplant ist und wir haben da eine Flexibilität, um die Sache so gut wie möglich auf den Weg zu bringen. Heute am Anfang des Epheserbriefes möchte ich uns mit 2 Punkten ein bisschen beschäftigen und herausfordern. Und der erste Punkt, der heißt der Weg nach Ephesus, ist der erste Punkt. Und wir wollen auf diese Geschichte schauen, wie überhaupt die Vorgeschichte war, warum überhaupt Gemeinde in Ephesus entstanden ist, aufgrund dessen dann Paulus auch den Epheserbrief geschrieben hat. Und einfach diesen Zusammenhang zu kennen, wird uns eine unglaublich wichtige Grundlage geben, den Epheserbrief noch besser zu verstehen und ihn auch noch besser in unsere Lebenssituation anzuwenden. Und der zweite Punkt, der uns heute beschäftigen soll, den hat die Susan schon wunderbar betont, ist das eine große theologische Thema im ersten Kapitel, was wir in Jesus, was wir in ihm haben. Das wird uns im zweiten Punkt beschäftigen. Der Weg nach Ephesus, mein erster Punkt. Das Tagebuch, das ihr jetzt ab heute Mittag oder morgen anfangen könnt zu lesen, nehmt es bitte mit, widmet sich in diesem Punkt mit der Entstehung der Gemeinde ab Apostelgeschichte 18, wie es in Ephesus losging. Wir wollen ein kleines bisschen weiter ausholen und hineinschauen in die Bibel, was ist eigentlich passiert, bevor die Gemeinde gegründet wurde. Was ist die Vorgeschichte und wie kam es dazu? Und wenn du schon deine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, und zwar in Apostelgeschichte 15. Das wird also auch die nächsten Wochen meine Predigten im Epheserbrief ein bisschen unterscheiden zu sonst, dass wir in den Text hineinschauen und miteinander lesen. Und das ist das, was wir bis jetzt nie hatten. Wir haben immer alles hier vorne präsentiert, die Punkte. Und also zugegeben, ich will euch ein bisschen zwingen, in die Bibel hinein mitzulesen, in eurer Übersetzung mitzuverifizieren, mitzuschauen. Und am Ende könnte es sein, dass es das für dich tatsächlich das Beste von der ganzen Aktion ist, dass du mit der Bibel kommst und mitliest. Und für die, die es heute Morgen nicht geschafft haben, die ganz überrascht sind, nachher im Epheserbrief habe ich den Text nochmal programmiert. Aber jetzt in der Geschichte, in der Apostelgeschichte, kann man ganz gut mithören und mit hineinschauen. Also Apostelgeschichte 15. Und hier lesen wir sozusagen, wie die Versammlung gewesen ist am Anfang in Jerusalem. Da ging es um die Fragen, wie leben denn jetzt die Heiden, die jetzt plötzlich auch das Heil in Christus haben, zusammen, wie geht es da weiter und was können wir denen sagen und wie klappt es mit den Juden, die ja aus diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen kommen und wie kriegen wir das miteinander auf einen guten Weg. Da kam es zu diesem großen Apostelkonzil. Und danach startete sozusagen die zweite Missionsreise. Und da sind wir hier in Apostelgeschichte 15, 36, also Apostelkonzil weiter, Apostelgeschichte 15, 36, wo uns berichtet wird, wie die zweite Missionsreise anfing, in der am Ende sozusagen der Kontakt in die Stadt Ephesus geschieht. Und das müssen wir wirklich mal in der Bibel zusammen lesen, uns das mal wunderbar auf der Zunge und aus dem Herzen zergehen lassen. Ich lese Elbefelder revidierter Übersetzung. Bei mir steht ab Vers 36, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas wollte aber Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus hielt es aber für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Mal so weit. Wie stellst du dir denn Missionsarbeit vor? Also, dass doch die Gemeinde zusammenkommt und betet. Da gibt es Einmütigkeit, da ist der Missionsauftrag im Vordergrund. Da erwartet man klare Führung Gottes, um dann diesen großen Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, umzusetzen. Und was haben wir hier? Da knallt's aber richtig. Da knallt es so sehr zwischen den beiden Supertheologen, Paulus und Barnabas, dass sie nicht mehr miteinander können. Ich habe schon mal darüber gepredigt, deswegen will ich nicht zu viel Zeit damit verbringen. Aber es ist so wichtig, das in den Blick zu nehmen. Bei mir heißt es, dass eine Erbitterung entstand und bei anderen eine heftige Auseinandersetzung. Ich habe meine Übersetzung gelesen, da stand, es entstand ein nicht geringer Streit. So kann man es auch ganz elegant sagen, aber es bleibt am Ende gleich. Dieses Team trennt sich, weil sie nicht mehr miteinander können. So beginnt Missionsarbeit, alter Verwalter. Und wenn man es ein bisschen nüchtern hinterher betrachtet, muss man sagen, auch cool, da entsteht aus einem super Missionsteam zwei gute Missionsteams, auch was gewonnen. Und vielleicht nehmen wir es einfach so und merken, auch wegen so etwas lassen sich diese Männer nicht abhalten, Gottes Auftrag auszuführen. Ja, und dann, nachdem sie auseinandergebrochen sind, stellen sie ihre Mannschaft neu zusammen. Paulus holt später noch Timotheus dazu, das lesen wir in den nächsten Versen. Und dann, so lesen wir in Apostelgeschichte 16, die Verse 4 bis 5, überbringen sie die Beschlüsse, die beim Apostelkonzil beschlossen wurden, den Gemeinden, die entstanden waren und den Christen, die angefangen haben, an Jesus zu glauben. Also in erster Linie ein sehr amtliches Vorgehen. Das ist genau, wir haben bald Gemeindemitgliederversammlung, stellen wir vor, wir als Älteste hätten jetzt Beschlüsse gefasst und die teilen wir euch dann mit. So, das ist so ungefähr die Dimension an Geistlichkeit, mit der die zweite Missionsreise beginnt. Und dann wird uns berichtet, und das finde ich so schön, weil es ja so rein sachlich ist, wenn ihr dann mal in Apostelgeschichte 16,5 lest, da heißt es, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Das ist wunderbar, oder? Das ist wunderbar. Auch bei so einer nüchternen Überbringung von der Entscheidung des Apostelkonzils, die Gemeinde Jesu wächst. Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, den wir im Blick haben müssen, weil wir das heute manchmal nicht so kennen, dass Gemeinde an Zahl zunimmt und wächst, sondern manchmal sogar ganz im Gegenteil, Rückgang erlebt. Und jetzt kommt es zu einer weiteren kuriosen Begleiterscheinung. Vielleicht langt es dir schon heute Morgen, sagst also noch mehr, das wäre ein bisschen viel, aber wir sind ja mittendrin, ja, und machen uns Richtung Epheserbrief auf den Weg. Und ich denke, das müssen wir lesen, was hier in den Versen 6 und 7 in Apostelgeschichte 16 geschrieben wird. Da wird berichtet über dieses Missionsthema von Paulus, diese zweite Missionsreise. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in der Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesus erlaubte es ihnen nicht. Super Erfahrung. Da tust du, was Jesus sagt, stellst dich ihm zur Verfügung, lässt dich von keinem Ärger der Welt aus dem Konzept bringen, bist bereit, Beschlüsse weiterzugeben und dann hindert dich der Geist Jesu, der Heilige Geist Gottes, das zu tun, was du für ihn tun willst. Gottes Geist blockiert ihre Missionsplanung, nicht ihre Missionsreise, ihre Missionsplanung. Und sie konnten in diesem Moment nicht mehr tun, was sie sich vorgenommen hatten. Gott sei Dank können wir nicht immer alles tun, was wir uns vorgenommen haben, weil der Heilige Geist führt. Und dann kommen sie ratlos in Troas an, werden dort fast angespült, könnte man sagen, weil sie da, wo sie hin wollten, es nicht geht, sitzen ein bisschen ratlos rum. Die Nacht kommt, Paulus übernachtet und er hat in der Nacht eine Vision, wie ein Europäer, ein Mazedonier, also das ist der vom anderen Kontinent, die andere Welt, weit, weit weg für die Menschen damals, in der Nacht zu ihm sagt, komm herüber und hilf uns. Und nur Paulus hat diese Vision in der Nacht. Und dann wird auch etwas berichtet hier in der Apostelgeschichte, das so auch ganz nebenbei geht, aber das so wichtig ist, nämlich in Vers 10, wenn wir das gerade mal zusammen lesen können, da wird berichtet, als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich, übrigens dieses Wir ist besonders, weil Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, bis dahin immer von ihnen geschrieben hat und jetzt schreibt er von wir. Er ist in diesem Moment in Troas zu dem Missionsteam dazugeschrieben und er schreibt, berichtet jetzt aus der eigenen Erfahrung. Interessanter, kleiner, wichtiger Punkt. Suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, weil Paulus der Held ist, weil der alles weiß und alles kann und er hat die Vision? Nein, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Kleiner Nebensatz, ganz nebenbei, so eine Vision. Und da schlossen wir daraus, dass Gott das tun will. Merkt ihr, wie diese Einmütigkeit in dem Missionsteam wichtig war? Auch wenn da einer kommt und sagt, Leute, ich habe da von Gott eine Botschaft bekommen. Das Team hat geprüft und ist einmütig weitergegangen. Haben die Überzeugung auch erlangt, weil sie auch den Heiligen Geist haben, mit Paulus unterwegs waren. So verstehe ich Einmütigkeit durch die Führung des Heiligen Geistes. Ja, da gibt es Einzelleute, die haben Erkenntnisse, Visionen, Überzeugungen und gute Ideen. Und die prüfen wir. Und wenn wir merken, das ist der Weg, den der Herr geht, gehen wir einmütig weiter. Wie oft geraten wir in Streit, weil es uns nur ärgert, dass der die Vision, die Idee hatte oder was immer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so einen Managerspruch, der sagt, wenn du etwas tun willst, hast du drei Leute, die gegen dich sind. Die ersten, die überhaupt nichts tun wollen, die zweiten, die genau das nicht tun wollen und die dritten, die genau das auch tun wollten. Aber sie wollen es tun und dass du es jetzt hast und damit ankommst, reicht schon, dass du sie gegen dich hast. Finden wir in Gemeinden ganz oft. Dieses Einmütigsein, sich führen zu lassen, zu sagen, oh, das ist ja kurios, was der oder die sagt. Zu prüfen, zu sagen, Herr Jesus, wie ist es? Und dann gemeinsam vorwärts zu gehen. So geht Missionsarbeit und Gemeindearbeit. So, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, sonst schaffen wir das nicht in der Wiedereinleitung. Aber zugegeben, Apostelgeschichte in diesen drei Kapiteln hat auch genug Sprengstoff für viele Predigten. Aber es ist wichtig, diesen Vorlauf zu sehen in Bezug auf den Epheserbrief. Also die kommen jetzt nach Philippi. Wunderbar, passiert ein ganz großes Wunder, daraus entsteht Verfolgung, die werden geschlagen, inhaftiert, ganz klasse, da ist der Herr mittendrin, kommen ins Gefängnis, sind inhaftiert worden, damit der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus zum Glauben kommt, berichtet uns Apostelgeschichte. Interessante Mischung. Dann müssen sie sehr schnell verschwinden, weil die Verfolgung enorm zunimmt und sie kommen nach Thessaloniki. Und auch dort kommt es zu einem Riesenaufstand und sie müssen unter Lebensgefahr bei Nacht fliehen und diese Stadt verlassen. Paulus war in dieser Stadt so kurz wie kaum an einem anderen Ort. Und dann kommt er nach Berea, das lesen wir dann später Apostelgeschichte 17, und haben da nur einen kurzen Moment und die Verfolger aus Thessaloniki kommen hinterher nach Berea und wiegeln dort die ganze Stadt auf, dass er auch wieder fliehen muss und dann nach Athen kommt. Und in Athen ist es plötzlich etwas ruhiger und Paulus bekommt die Gelegenheit, die Möglichkeit, auf dem Areopag das Evangelium zu erklären. Das ist sozusagen der Mittelpunkt der damaligen Welt aller Weisheit und Philosophie gewesen. Und dort hat Paulus die Möglichkeit, seine Rede auf dem Areopag zu halten. Er hat ein bisschen drüber nachgedacht, gibt es irgendwas, was vergleichbar ist? Habt ihr eine Idee mit diesem großen Zentrum der Gelehrten, also Harvard, Oxford University, aber ich glaube, weltweit gibt es das auch nicht hier, Club of Rome, also vielleicht habt ihr eine Idee und könnt mir das nachher mal stecken. Ich kam nicht im Vergleich zu unserer heutigen Zeit auf etwas, wo man sagen kann, das kann man mit diesem Areopag der damaligen Weltherrschaft, dieser Mittelpunkt, die Römer waren ja an der Macht gekommen und trotzdem standen sie im Zentrum alles Denkens und dort hatte Paulus diese Möglichkeit. Und dann, wenn ihr mit mir mal in Apostelgeschichte 18 hineinblättert und wir gucken mal in diesen Vers 9 und 10, passiert etwas Wunderbares, das man auch schnell überliest. Paulus ist mittlerweile in Korinth und schläft nachts und er hat nachts eine Erscheinung und dort begegnet ihm Jesus, der zu ihm sagt, Apostelgeschichte 18, 9, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Ich glaube, nur in Ephesus war er später noch länger als in Korinth. Und wisst ihr, wenn du den Paulus ein bisschen studierst, was das für einer war und was er auch später von Gott ihm gegeben, uns weitergegeben hat, dann hat man so einen Eindruck, dass jemand so ein richtiger Haudegen, der haut immer rein, der ist gar nicht zu stoppen. Aber er braucht auch Ermutigung, dran zu bleiben, durchzuhalten, das weiter zu tun, was Jesus ihm aufgetragen hat. Und wenn du die Apostelgeschichte ein bisschen aufmerksam liest, dann stellst du immer wieder fest, wie Paulus zwischendurch mutlos war, dieses Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, den Menschen weiterzugeben, obwohl er deswegen unterwegs war. Und wie sehr oft, wenn plötzlich das Team wieder dazu kam und er nicht mehr alleine war, er neuen Mut bekam, Freimut bekam, heißt es, das Evangelium von Jesus Christus wieder weiterzugeben. Wir brauchen einander, wir brauchen die Ermutigung Jesu, um dran zu bleiben, durchzuhalten. Das ist ein wichtiger Aspekt, auf den wir schauen müssen. Und danach kommt Paulus sozusagen auf der Rückreise seiner zweiten Missionsreise nach Ephesus. Und das ist auch etwas, was wir in Apostelgeschichte 18 miteinander lesen müssen, damit wir die richtige Schnittstelle sozusagen zu unserem Brief und zu der Gemeinde bekommen. Apostelgeschichte 18, Abvers 19, sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück, also Aquila und Priscilla in der Stadt. Er selbst aber ging in die Synagoge und er unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren und er fuhr von Ephesus ab. Astreiner Missionsstart in Ephesus. Keine Verfolgung, keine Inhaftierung, kein Aufstand, kein Stadtaufstand. Leute, die sagen, Mensch, bleib, wunderbar, dass du uns das Evangelium von Jesus bringst. Und er sagt, nee, wenn der Herr will, dann vielleicht, ich reiß weiter. Also abgekühlter kann Gemeindegründung, Missionsarbeit gar nicht vonstatten gehen, oder? Aber Gott will die Menschen Ephesus, Gott will und führt Paulus wieder zurück. Und ich weiß nicht, wie abgekühlt vielleicht manches in deinem Leben war mit dem Glauben an Jesus. Aber eins ist klar, Gott will mit dir leben, dich erretten, dein Leben führen, dein Herr sein, dein Mittelpunkt. Und was immer der Grund war, den Paulus damals nicht gehalten hat, dort zu bleiben, weil die Türen doch sperrangelweit auf war, was dich immer in deinem Leben gerade abhält, nicht Jesus so konsequent zu folgen, wie du vielleicht selbst weißt, dass es gut ist, wie es eine offene Tür ist. Gott will und bleibt treu an dir dran. Und wenn du diese Haltung behältst, wie der Paulus, der sagt, wenn der Herr will, dann wird er mich auch weiterführen, dann bist du schon sehr gut auf dem Weg. Das Weitere dann Apostelgeschichte 19, Ephesus 20, könnt ihr dann zu Hause in Ruhe lesen oder auch im Hauskreis miteinander studieren, in der Kleingruppe, wie dann Paulus zurückkommt, die Gemeinde entsteht, was da alles passiert. Das ist auch nochmal ein abendfüllendes Programm und sehr gut. Warum habe ich mir Zeit genommen für diese Vorvorgeschichte und so weit ausgeholt, wenn wir doch heute in den Epheserbrief einsteigen wollten, uns diese Predigten, diese sechs Predigten im Epheserbrief, uns damit beschäftigen wollten? Weil ich, wie ich das schon gesagt habe, es wichtig finde, als Grundlage für den Epheserbrief und die Gemeinden Ephesus, um es richtig zu verstehen. Aber um uns auch ein bisschen hineinzunehmen, für uns als Gemeinde zu verstehen, wie Missionsarbeit funktioniert und was wir dabei erleben werden, wie Gemeindearbeit funktioniert und was wir dabei erleben werden. Und dass wir uns nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen, uns entmutigen lassen, alles hinschmeißen, weil das nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe, nicht so geistlich ist oder wie immer. Die Missionsarbeit in Ephesus war erfolgreich. Die Missionsarbeit in Ephesus war erfolgreich, sonst hätten wir heute keinen Epheserbrief. Und weil Paulus und sein Team Jesus gehorsam waren und sich nicht abhielten ließen, seinen Auftrag auszuführen. Und weil sie sich von Jesus führen ließen und nicht ihren Dickkopf durchsetzten. Die Missionsarbeit in Ephesus war erfolgreich, obwohl sie mit vielen Enttäuschungen verbunden war, weil die Christen Jesus treu geblieben waren, dran geblieben sind und seinen Auftrag umgesetzt haben, selbst in dem Moment, als ihnen Gott widersteht bei dem, was sie sich gedacht haben, wie ihre Missionsarbeit gehen soll. Wir haben den gleichen Auftrag wie Paulus, da ist kein Unterschied. Du und ich haben den gleichen Auftrag wie Paulus. Ob wir dann in dem System der Paulus oder der Johannes Markus, den da Paulus nicht mitnehmen wollten, oder der später übrigens ein super Mitarbeiter wird und den ihr alle gut kennt, aber das ist ein anderes Mal, oder vielleicht ein Timotheus, das ist nicht so relevant. Aber dass wir gerufen sind von Jesus, seinen Auftrag auszuführen, das ist relevant und das gilt nach wie vor. Also wenn ich es richtig verfolgt habe, bin ich seit 4,5 Jahren hier, dann hat die Gemeinde die letzte große Evangelisation 2006 erlebt, die Zeltmission hier im Grund, in Fulda, beim Feuerwehrmuseum. Und das weiß ich nur deswegen, weil mir heute noch Leute mit leuchtenden Augen erzählen, wie toll damals diese Aktion war. Jetzt sind wir bei 2022. Und die Frage ist, was zwischenzeitlich passiert. Eine Menge, das Haus wurde gebaut, die Gemeinde hat eine ganze Reihe von Stürmen erlebt. Aber wie ist das mit dem Missionsauftrag? Und ich möchte uns ermutigen, bei aller Entmutigung, die es vielleicht gegeben hat und aller Kraftlosigkeit, die wir vielleicht gerade empfinden und den Eindruck haben, da hat uns ja Gott sogar widerstanden. Und möglicherweise sind heute Morgen Leute nicht hier, die das, was mit der FEG Fulda passiert ist und dass sie noch da ist, nicht als Gottes Weg und segensreich empfinden, weil sie es anders einschätzen. Das kann sein. Das haben wir gerade gelesen, das passiert. Aber wir dürfen als Gemeinde nicht aufhören zu tun, was uns Jesus beauftragt hat. Und vielleicht hilft uns dieser Anfang des Epheserbriefs wieder neu hinein in diese Aufgabe, die uns Jesus gegeben hat. so schön es hier sonntags ist und so gemütlich, wo wir uns alle kennen, den Missionsauftrag hinauszutragen, Menschen zu erreichen, auf dem Weg zu sein und erstmal vor unserer Haustür zu beginnen. Das mit der Rest der Welt machen wir schon ganz gut, aber hier in Fulda auf der Galerie Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich glaube, das können wir lernen und dazu möchte ich uns einladen. Und heute in der aktuellen Situation stockt unsere Gemeindearbeit und wir erleben tatsächlich eher Rückgang als Fortschritt. Und solche Phasen gibt es in Gemeinden, auch wenn man sich die nicht wünscht. Bringt das uns an den Punkt zu sagen, das taugt alles nichts mehr, das bringt nicht, will mich nicht mehr auf Jesus verlassen, das wird anderswo besser sein? Oder bleiben wir dran, auch wenn das gerade frustrierend und Enttäuschung ist? Wie viele fehlen hier, weil sie Angst wegen Corona haben und sind vielleicht im Livestream dabei? Also herzlich willkommen, dass ihr auch dabei seid. Entmutigt uns das, dass wir vielleicht gerade nicht so zusammenhalten, wie wir gedacht haben, da müsste doch die Gemeinde Jesu sein? Und dass wir bei dieser Frage mit Corona, wenn man das macht, so auseinanderdividieren, uns eine Überzeugung und uns da noch an den Kragen gehen. Ja, es gehört zur Gemeindearbeit, unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber es gehört zur Gemeindearbeit, trotzdem weiterzugehen, uns von Jesus führen zu lassen. Dass wir heute Morgen hier so sitzen mit unseren Regeln, die wir haben, hat damit zu tun, dass der Ältestenkreis in Absprache mit vielen, die zu uns gehören, eine Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir wollen diesen Weg gehen, um das Bestmögliche in der Pandemie zu tun. Dass du gesund hierher kommst, es bleibst und hoffentlich noch gesünder nach Hause gehst. Und dazu will ich dich einladen. Aber auch für dein privates Leben, in dem du stehst. Wenn du dich vielleicht fragst, wie geht es nach der Schule weiter, wenn du jetzt in der 7., 8., 9. Klasse bist? Oder vielleicht bist du gerade in der 10. und die wird jetzt im Sommer fertig und du dich fragst, wie geht es danach weiter? Was mache ich dann? Was soll ich für einen Beruf wählen? Und was kommt nach der Lehre? Was soll ich studieren? Wie geht es mit meinem Leben weiter? Vielleicht mit meiner Familie, mit meiner Ehe, in der es gerade kriselt? Wenn du auf eine Firmenpleite zusteuerst als Geschäftsführer oder Firmeninhaber. Jesus ist genauso da und will dich führen, auch in diesen Fragen deines Lebens. Das ist bei Jesus nicht abgekoppelt. Er möchte, dass du an dem Platz kommst, wo er dich zum Segen gebrauchen kann in dieser Welt. Vertrau dich Jesus an, auch wenn du manchmal an einen Punkt in deinem Leben kommst, dass du den Eindruck bekommst, dass da Jesus sogar gegen dich ist. Jesus ist nicht gegen dich, aber vielleicht ganz sicher gegen deine falschen Pläne. Und er stoppt dich, damit du nicht falsch weitergehst, auch wenn es noch so geistlich und noch so gut aussieht. Also Missionsarbeit in Ostasien, wunderbar, würden wir heute sagen, ganz grundsätzlich. Und trotzdem hat Jesus für dich und für mich vielleicht einen anderen Plan. Und dann ist es gut, dass er das Recht hat, in unserem Leben zu führen und uns nicht machen lässt, was wir wollen und uns vorgenommen haben. Also achten wir darauf. Und sind wir auch in unserem normalen Leben, das nicht so nach Gemeinde und Mission aussieht, mit Jesus unterwegs und fragen immer, Herr Jesus, was möchtest du, was ich tue? Bleiben wir mit Jesus in Verbindung. Lassen wir uns von Jesus führen. Dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du diesen Weg gehst, dich nicht entmutigen lässt, dich nicht zurückhältst, weil es nicht so läuft, wie du dir es gedacht hast, dass du Jesus vertraust, dass du Geduld hast, dass du auf ihn wartest, dass du auf Jesus schaust, auf seine Führung und dass du zunehmend erlebst in deinem Leben, wie zuverlässig und treu Jesus ist und deswegen du dich noch mehr auf Jesus verlässt und nicht aus dem eigenen handelst. Das ist unsere große Gefahr. Außen fromm angestrichen und innen mache ich mein Ding. Völlig losgelöst, autonom und unabhängig von Jesus. Missionsarbeit braucht Gottes Führung. Gemeindearbeit braucht Gottes Führung, Jesus im Zentrum. Und unser Leben im Privaten auch, wenn Jesus unser Herr ist. Und der möchte er sein. Und dazu lade ich dich ein. Mein zweiter Punkt heute Morgen, und das trifft ein großes theologisches Thema, was wir in ihm haben. Nach seinem Anfang und seinem Gruß, das in dem Brief kommt, Jesus gleich zu dem, was Paulus uns sagen will. Oder soll ich besser sagen, was Jesus uns sagen will. Und das passiert natürlich, wenn wir den Verfasser kennen, dass wir oft von Paulus reden, aber wir müssen immer verstehen, dass Gott durch Paulus geredet hat, genauso wie durch Johannes und Matthäus. Diese Botschaft, die wir haben, ist nicht eine paulinische Botschaft, auch wenn wir sie ihm zuschreiben, sondern es ist Gottes Wort an uns. Und wir hören das, was Jesus uns zu sagen hat. Das ist das Schriftverständnis, das die Bibel hat. Dass jedes Wort von Gott eingegeben ist, auch das, was Paulus den Ephesern geschrieben hat, der wahrscheinlich nicht wusste, dass er etwas schreibt, was am Ende der ganzen Welt gilt, was Gott so geführt und gebraucht hat. Und dieses erste große geistliche Thema, was uns in dem Text beginnt und was Norbert gelesen hat, ist in ihm. Was wir in ihm, was wir in Jesus haben. Ein Thema, das sich durch diese ersten 14 Verse hindurchzieht. Und ich möchte sie nochmal lesen und wer seine Bibel dabei hat, kann sie mitlesen. Ansonsten werden die hier vorne projiziert. Ich hoffe, du hast es, Lars. Super. Dann könnt ihr mit mir hier ein bisschen revidierten Elbefelder Text lesen, der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr genau ist und deswegen manchmal beim ersten Lesen nicht so ganz klar wird, was steht denn da eigentlich. Also da ist eine große Mühe an den Worten und der Grammatik des Griechen dran zu bleiben und alle Übertragungsarbeit liegt bei uns. Und ich möchte diesen Text, deswegen habe ich das auch bewusst gewählt, mit meiner Übersetzung lesen, weil er wunderbar in diesem ersten Textabschnitt dieses in ihm wieder betont, was auch die Susan vorhin so wunderbar betont, zusammengefasst hat. Und deswegen lese ich das mit euch nochmal, dass ihr mitkommt und dass ihr auch ein bisschen die Struktur des Textes erfasst. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und die kommt jetzt. Wie er uns in ihm, in Jesus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach dem Wohlgefallen, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, den Geheimnis seines Willens zu erkennen. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was er auf Erde ist, in ihm. In ihm ist alles sein. Das haben wir gesungen vorhin in dem Lied. Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Dieser Text zeigt uns auf, was wir in Jesus Christus haben. Und das gehe ich mit euch gerade einmal durch. Nochmal, Jesus, in ihm hat Gott uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und die Anfang des Jahres hier in der Predigt waren, wo wir uns mit der Jahreslosung auseinandergesetzt haben aus dem Johannesbrief, die können sich noch sehr gut an den Predigtschwerpunkt mit dieser Erwählung erinnern. Etwas, was wir kaum unter die Füße kriegen, weil wir auf der einen Seite unseren freien Willen haben, ich kann entscheiden, ein Leben mit Jesus zu führen oder nicht. Und dann lese ich, dass ich vor Grundlegung der Welt erwählt bin und das kriegt unsere Logik nicht so zusammen und das ist für uns schwierig. Und trotzdem ist es die Wahrheit und ist es genau so, dass es uns sogar in mehr Reichtum hineinführt, weil wir erkennen, wie groß die Liebe Gottes ist, der uns schon so viel früher geliebt hat, als dass wir auf dieser Welt waren. Wir sind in ihm vorherbestimmt. Und er hat uns nicht nur irgendwie erwählt zu irgendetwas, sondern er hat uns erwählt und vorherbestimmt zur Sohnschaft, zur Kindschaft, müsste man besser übertragen, des himmlischen Vaters. Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen, können begründet und nicht aus Überheblichkeit sagen, ich bin ein Kind Gottes, weil Gott sie dazu vorherbestimmt hat. Das ist eine Gewissheit, die Gott uns zuspricht, ein Stand, in den uns Gott hineinversetzt. Da ist nicht irgendein ferner Gott, bei dem du hoffst, dass der dir ja gnädig ist, dass er dir hoffentlich vergibt, sondern da ist ein Gott, auf dessen Schoß du springen kannst, weil du sein Kind bist, wie du es bei deinen Eltern vielleicht gemacht hast, deine Kinder jetzt bei dir, bist nah dran und hast einen himmlischen Vater, der dich mehr liebt als irgendein Vater dieser Welt. Das ist übrigens eine gute Botschaft für alle Teenager, die gerade ihre Eltern auf den Mond schießen könnten, weil sie sagen, hey, da habe ich ja noch einen himmlischen Vater und der ist wirklich gut. Übrigens ist das auch eine gute Botschaft für alle Eltern, die Teenager haben, die sagen, die haben ja auch einen himmlischen Vater und der wird mit denen auch schon zurechtkommen, wenn du nicht durchkommst mit deinen Erziehungsmaßnahmen. Okay, ganz nebenbei, aber ja, da steckt eine Menge Trost drin, gerade auch in der Erziehung. In ihm haben wir die Erlösung von unserer angeborenen Gottlosigkeit. Kein Mensch wird in dieser Welt als Gottes Kind hineingeboren. Wir kommen in der Gottesferne zur Welt. Wir sind getrennt von Gott, sagt die Bibel, von Geburt an. Aber Gott möchte uns aus dieser Trennung, die seit Adam und Eva besteht, wieder zurückretten, hineinretten in die Gemeinschaft mit ihm, zu der wir erschaffen wurden. Der Mensch wurde erschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dazu erlöst er uns aus dieser Verlorenheit, in der wir leben, ohne Jesus. Und je länger du mit Jesus lebst, desto mehr könnte es passieren, dass du gar nicht mehr weißt, wie das ohne Jesus war. Und dann überlege ich manchmal, wie das früher in meinem Leben war und frage mich, wie habe ich das eigentlich gemacht, mein Leben zu führen, ohne Jesus zu haben. Es wird mir immer mehr ein Rätsel, aber ich wusste noch, früher war das anders. Da wollte ich von Gott nichts wissen und habe mich gefragt, wie macht man das, mit so einem Gott zu leben, den es ja gar nicht gibt und den kann man nicht sehen und das mit der Bibel ist ja alles Quatsch. Ja? Wir haben Erlösung und es ist wunderbar, wenn das in deinem Leben selbstverständlich ist, Alltag, dein ganzes Leben prägt und trägt. In ihm haben wir die Erkenntnis des Geheimnisses seines Willens. Ist es nicht ein unglaubliches Geschenk, das wir in Jesus haben? Kennst du diesen Satz, dass du sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll? Und da ist Jesus in dir, der dich in seinen Willen hineinführen möchte, dass du erkennst, was sein Wille ist und dass du zu guten und richtigen Entscheidungen in deinem Leben kommst. Gestern mit jemandem telefoniert, der hat sich entschieden, von seiner Frau zu trennen. Und die sind sogar gemeinschaftlich zu dem Ergebnis gekommen, zwei Christen, dass das der richtige Weg sei. Und da ist überhaupt nicht Jesus, der sie in das Geheimnis seines Willens hineinführt, das im Grunde schon lange bekannt ist und das immer noch gilt und auch bei modernen Christen nicht anders ist, dass die Ehe darauf angelegt ist, ein Leben lang gemeinsam durchzustehen miteinander. Anders geht es nicht. In der Ehe geht es nicht anders. Da gibt es viele schöne Zeiten, aber da gibt es Zeiten, da musst du knallhart durchstehen miteinander. Das ist auch der Wille Gottes, der in unserem Leben offenbart wird. Und ich wünsche dir, dass du das zulässt, dass Gott das Recht hat in deinem Leben, seinen Willen zu offenbaren. Das, was ganz deutlich und offenbar ist, von Anfang der Schöpfung mit Mann und Frau, bis in die Geheimnisse hinein, die die Gemeinde betrifft, die im Alten Testament überhaupt nicht zu sehen war. Gar nichts, gar keine Idee, dass da eine Gemeinde entsteht, eine Gnadenzeit, 2000 Jahre für die Heidenvölker. Aber die haben wir und das sagt das Neue Testament eindeutig, das ist ein Geheimnis. Was wir hier Sonntagmorgen haben, ist ein jetzt offenbar gewordenes Geheimnis in Jesus Christus, die Gemeinde Jesu. Der Text sagt, wir haben einen Erbteil erlangt. Wir haben ein Erbe, das so unvorstellbar groß ist, dass wir jetzt in dieser Welt nur einen Teil davon in Anspruch bekommen und nehmen können, eine Anzahlung. Aber der ganze Reichtum dieses Erbes noch vor uns liegt. Das Gott für uns bereithält, eine Sicherheit im Blick auf die Zukunft, die Gott ganz transparent an manchen Stellen auch deutlich macht, wie wunderbar das sein wird, auch wenn wir es nicht richtig verstehen. Nur manches, wenn wir lesen Offenbarung 21, dass kein Tod mehr sein wird, keine Krankheit mehr sein, Halleluja, keine Krankheit mehr, kein Übergewicht mehr, kein Streit mehr miteinander, weil Jesus dann wirklich die Mitte ist, Einmütigkeit zusammenzustehen, ungeheuchelte Liebe, füreinander da zu sein. Und dann heißt es, und das ist jetzt keine Auflistung, die ich gebracht habe, die jetzt ganz genau, dass man es nur so machen könnte. Nein, nein, es ist einfach so ein Durchgehen nochmal. Dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Das Unterpfand, wie es in deiner Übersetzung steht. Eine Anzahlung, eine Vorauszahlung, sozusagen die erste Rate des großen Erbes, das noch aussteht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es der Kolosserbrief sagt. Da kommt die geistlichen Segnungen der Himmelswelt heute und hier, jetzt in mein Leben hinein, weil Gottes Geist in mein Leben einzieht, wenn ich Jesus Christus in mein Leben einlade, mein Herr zu sein. Und den kann ich in meinem Leben einsetzen, ihm Raum geben, mich führen lassen. Ich kann ihn auch zur Seite stellen, an die Seite drängen. Ich kann ihn dämpfen, wie die Bibel sagt, und weiter mein Ding machen. Aber er ist da. Und wir sind durch ihn versiegelt. Brauchen keine Angst haben, ob wir am Ende da gut ankommen, ob wir das schaffen. Nein, es ist Christus in uns, der uns ankommen lässt, der es mit uns schafft. Auch wenn gerade jetzt vielleicht die Wogen so hoch sind, dass du sagst, also von mir gibt es da keine Hoffnung, mein Leben mit Jesus durchzuhalten. Ich bin gerade beim Weglaufen. Christus schafft es in dir. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn du Jesus in dein Leben hineingeladen hast und gelassen hast. Und das alles zu welchem Zweck und zu welchem Ziel? Und so beginnt Epheser 1,3, wie ich angefangen habe zu lesen, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt in Vers 14 endet dieser Text zum Preise seiner Herrlichkeit. Oder wie es die Hoffnung für alle sagt, dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben. Oder die neue Genfer Übersetzung, und auch so soll zum Ruhm Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, oder die neue evangelistische Übersetzung. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Was wir in Jesus haben, ist Anbetung Gottes. Was wir in ihm haben, ist zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist das, was er uns gegeben hat. Also was haben wir da mit all diesen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt? Was kannst du dafür kaufen? Was hast du heute und jetzt hier davon? Ich weiß nicht, wie viele von euch das Krümelmonster aus der Sesamstraße kennen. So ein paar. Okay. So eine kleine Puppe, Krümelmonster, liebt Kekse über alles. Und dieses Krümelmonster nimmt an einem Wettbewerb teil und gewinnt den Hauptpreis. Und der Moderator oben auf der Bühne holt das Krümelmonster nach oben und sagt, okay, du hast den Hauptpreis, du kannst zwischen zwei Versionen wählen. Du kannst jetzt einen Keks sofort bekommen oder 1 Million US-Dollar in einer Woche auf dein Konto. Wofür hat sich das Krümelmonster entschieden? Jetzt sofort den Keks. Jetzt sofort den Keks. Und wisst ihr, manchmal glaube ich, sind wir wie das Krümelmonster. Wenn sich unser Glaube mit Jesus jetzt nicht hier in diesem Moment sofort so auszahlt, wie ich es gern hätte, dass es mir besser geht, dann sind wir so schnell dabei, diesen Hauptgewinn an die Seite zu drängen und nicht auf das Morgen und Übermorgen zu schauen. Aber um diesen Segen Jesu wirklich in seinem ganzen Umfang zu verstehen, was wir in ihm haben, das ja heute schon in unserem Leben zum Tragen kommt, wenn wir denn Jesus lassen, verpasse ich, was er für mich bereithält in Ewigkeit. Und ich glaube, so gut können wir alle rechnen, dass wir wissen, dass diese 70, 80 und vielleicht schaffst du 90, 100 Jahre hier auf dieser Erde ein Hauch sind, ein Nichts sind, ein feuchter Furz im Vergleich zu der Ewigkeit, die wir bei Gott sein werden. Darauf kommt es an. Wie gut, dass unser großes Erbe besonders in der Ewigkeit bei Jesus zum Tragen kommt. Denn es ist viel länger die Zeit, die wir bei ihm sein werden. Und das, was wir heute haben, nur ein bisschen ist. Weißt du, das hat auch mit der Erkenntnis seines Willens zu tun, dass wir verstehen, dass das, was wir gerade leben hier, für uns alles ist und danach erscheint, weil wir nur die Diesseitigkeit kennen. Und es braucht eine Menge Vertrauen und Mut, in die Ewigkeit zu schauen, zu wissen, da ist ja ein so viel längerer Zeitabschnitt, der noch auf uns wartet, und zwar für jeden Menschen. Und die Frage ist, wo verbringe ich ihn? Verbringe ich die Ewigkeit mit einem Riesenerbe, das Gott für mich bereithält, mit diesen Segnungen, die uns hier begegnen? Oder erlebe ich die Ewigkeit in der Gottesferne? Jesus legt uns seine geistlichen Segnungen vor. Und ich hoffe sehr, auch diese Woche, wenn ihr euch in Hauskreisen über diesen Textabschnitt nochmal unterhaltet und den Gesprächsleitfaden mitnimmt, der hinten liegt, und das nochmal durchgeht, dass ihr dann nochmal ins Gespräch kommt und auch über diese Frage, was hat das mit dem Jetzt zu tun und mit dem Dann und wie kriegen wir das zusammen, dass euch das beschäftigt und dass das, was wir hier lesen und was man so ganz am Anfang des Epheserbriefes mal so schnell drüber gelesen hat und sagt, ja, ja, wunderbar, in ihm, Jesus, ne, geistliche Segnung, klasse, dass wir begreifen, was wir da haben, was heute schon unser Leben ausmacht und was da noch alles kommt. Und dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen werden, das Beste von allem, dass wir ihn haben in der Ewigkeit. Und dazu lade ich dich ein, schon heute dieses Leben mit ihm zu führen und dich auf diese Ewigkeit zu freuen, wo wir noch viel mehr sehen, was wir in Jesus haben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Epheserbrief und auch für diesen ersten Abschnitt, der uns so tief in die Wahrheit hineinführt, dass wir uns fragen, was heißt das jetzt eigentlich und wie ist das zu verstehen, was bedeutet das und was macht das jetzt mit meinem Leben, welche Auswirkungen hat das und wie sieht das in der Ewigkeit aus, wo wir gar nicht reingucken können, was wir dir glauben können, aber von uns aus überhaupt keinen Erfahrungswert haben. Herr Jesus, hilf uns in unserem Glauben, wir brauchen dich. Und ich danke dir, dass du gerade das Beste uns gelassen hast, nicht irgendwelches Bargeld, dass wir besser durchkommen wirtschaftlich, sondern den Heiligen Geist, der uns hineinführt in diese Wahrheit, die wir da lesen in deinem Wort. Und das ist mein Gebet für uns alle, für diesen Abschnitt, den wir angeschaut haben, für das, was noch kommt. Dass du Raum und Zeit in unserem Leben hast, die Möglichkeit hast, uns tief in deine Wahrheit hineinzuführen. Und dass wir nicht nur zu einer Erkenntnis kommen, die weiß, was da ist, sondern dass es in unserem Leben Veränderung bewirkt, so wie du uns verändern möchtest. Und dazu segne uns. Amen. Wir singen ein Lied miteinander und dann wollen wir Abendmahl feiern.